ARD Sounds.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Die Nichtgläubigen, die Atheisten, wir sollen akzeptieren in Ruhe und Gelassenheit, dass es Menschen gibt, die Religion vielleicht nicht ausüben, aber glauben, wunderbar. Und die Gläubigen, die sollen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht glauben.
Absolut, da bin ich ganz Ihrer Meinung.
Ja.
Also Religionsfreiheit bedeutet ja die Freiheit der Wahl der Religion. Es bedeutet auch die Freiheit zu wechseln. Und es bedeutet auch die Freiheit, nicht zu glauben.
Das ist das Problem vom Islam heute. Denn zu wechseln
ist schon ein Problem.
Ja.
Ja. Und nicht zu glauben auch.
Dani Cohn-Bendit und Hasnain Kasim am 20. März auf der Leipziger Buchmesse. Wir haben über Vaterlandslosigkeit, Judentum, Islam und Freiheit gesprochen. Allerdings konnte Hasnain Kasim nicht von Anfang an dabei sein.
Herzlich willkommen zum Live-Podcast Der zweite Gedanke hier beim Forum Offene Gesellschaft auf der Leipziger Buchmesse 2026. Ich bin Natascha Freundl, Moderatorin und Redakteurin dieses Formats von Radio 3 im RBB, für das wir dieses Gespräch hier auch aufzeichnen. Und Sie sehen, ein Stuhl ist frei. Und wir hoffen, dass er nicht allzu lange frei bleibt, aber wir kennen alle die Deutsche Bahn. Und Hasnain Kasim saß in der Deutschen Bahn, inzwischen sitzt er im Taxi von Halle nach Leipzig und soll in 10 Minuten an der Messe ankommen. Und Sie kennen die Hallen in der Messe, also rechnen wir mal in 20 Minuten mit ihm dann hier. Und er wird dann sich unserem Gespräch anschließen. Wir bestreiten das also zunächst zu zweit und ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, auch mal ein Tête-à-Tête mit Dani Cohn-Bendit haben zu können auf der Leipziger Buchmesse. Herzlich willkommen, Dani Cohn-Bendit.
Hallo.
To be or not to be free, fremde Freunde in Deutschland, das ist der Titel unseres Gesprächs, frei nach William Shakespeare. Und die Ankündigung zu diesem Gespräch, da dachte ich, versuch's mal mit so einem klassischen Witz anfangen, was dann am Ende gar nicht so witzig ist. Treffen sich ein Jude und ein Muslim in Leipzig. Herr Cohn-Bendit, aber wenn man Sie gewissermaßen als Jude ankündigt, dann fasst man den 80-jährigen, bald 81-jährigen Dani Cohn-Bendit gar nicht.
Entschuldigung.
Ja. Dann fasst man das lange Leben und ereignisreiche Leben des Dani Cohn-Bendit gar nicht ganz. Beginnen wir mal mit meinem Eindruck, auch aus Ihrem neuen Buch Erinnerungen eines Vaterlandlosen, dass Sie auch im Judentum nicht ganz heimisch sind.
Na, was heißt nicht ganz heimisch? Ich habe meine eigene Definition von meinem Judentum. Aber das habe ich... Also Sie haben es ja gesagt, ich bin 80 Jahre alt, das habe ich erst in den letzten 10 Jahren im Grunde genommen entwickelt. Und mein Judentum hat mit der Religion, der jüdischen Religion, überhaupt nichts zu tun. Also ich bin nicht gläubig, meine Frau ist keine Jüdin, also meine Kinder sind keine Juden und ich bin nicht beschnitten und ich gehe nie in die Synagoge, keine Feiertage und so weiter. Und trotzdem habe ich irgendwann... nach langen Überlegungen verstanden, was mein Judentum ist. Lange habe ich gesagt, ich bin Jude, solange, Definition von Sartre, ich bin Jude, solange es Antisemiten gibt. Und Hannah Arendt sagt ja, nur auf dem Mond ist man vor dem Antisemitismus sicher, seit Elon Musk nicht mal mehr auf dem Mond, ja.
Und auch nicht auf dem Mars,
genau. Und noch nicht auf dem Mars, genau. Und deswegen habe ich irgendwann, aber weil ich damit konfrontiert wurde, zum Beispiel, weil ich zu Hause, meine Frau, wir sind ja lange zusammen, über 40 Jahre, wenn ich gesagt habe, ich habe mit dem Judentum nichts zu tun, sie haben immer gesagt, das ist nicht wahr. Und was stimmt ist, jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, da gibt es einen Nazi, habe ich schon Tränen in den Augen. Oder wenn ich diesen kleinen Jungen sehe, der aus dem Warschauer Ghetto raus ist, zwischen 2 Wehrmachtssoldaten, muss ich weinen, es hätte ich sein können. Und irgendwann habe ich verstanden, mein Judentum ist, ich gehöre zu dieser Geschichte. Ich kann aus dieser Geschichte nicht raus. Das bedeutet also, dass ich die Geschichte meiner Eltern mussten aus Deutschland fliehen, aus politischen Gründen und weil sie Juden wurden. Sie wurden in Frankreich verfolgt am Anfang des Krieges, weil sie Juden waren. Und das ist meine Geschichte, das ist mein Judentum. Ich gehöre zu denen, die hätten vernichtet werden sollen oder die vernichtet wurden. Und daraus will ich auch gar nicht raus.
Ich habe Sie jetzt noch gar nicht ausführlich vorgestellt, Danikon Bendit, weil wir meinen könnte, alle kennen Sie. Aber wir können ja auch beim Forum Offene Gesellschaft nicht davon ausgehen, dass das Publikum alle Ihre Aspekte Ihres Lebens kennen. Sie sind, waren engagierter Politiker im Europaparlament, sowohl für die französischen Grünen als auch für die Deutschen. Sie waren Wegbereiter der Partei, die Grünen in Deutschland. Sie haben in Frankfurt am Main das erste Amt für multikulturelle Angelegenheit gegründet. Und Sie waren in Paris anno 1968 eine Galionsfigur, durchaus auch mit Selbstzweifeln und Irritation über die Rolle, die Sie damals gespielt haben oder in die Sie hineingedrängt wurden. Der rote Danny, der grüne Danny, der Jude Danikon Bendit, all das schreibt Ihre Co-Autorin in ihrem neuen Buch. Waren Sie aber nie nur rot, nie nur grün, nie ganz und gar jüdisch, in jedem Fall aber frei und libertär. Sie selber sprechen von Ihrer libertär-liberalen Ader. Was ist das für eine Ader?
Also mit meiner Politisierung 68 war ich auf der einen Seite Antikapitalist. Ich wollte den Kapitalismus überwinden, weil der Kapitalismus ungleich, ungerecht und für die Menschen im Grunde genommen ausbeuterisch ist. Aber ich war gleichzeitig Antikommunist, weil die Alternative zum Kapitalismus war für mich nicht die Sowjetunion. Es war nicht Russland, es war auch nicht Kuba. Und das Libertär ist ja eine andere Gesellschaft, die auch die parlamentarische Demokratie damals in Frage stellt, aber nicht für eine totalitäre. Und ich habe auch 68 nie verstanden, zum Beispiel, dass man als Alternative zum Beispiel zu Frankreich de Gaulle oder in Deutschland zur großen Koalition, dass man als Alternative die chinesische Revolution, die kulturelle Revolution, wo Millionen Menschen umgebracht wurden. Und deswegen ist libertär. Libertär bedeutet ja eine andere Gesellschaft, aber eine freie Gesellschaft und keine totalitäre.
Sprechen wir mal über den Begriff der Vaterlandlosigkeit. Das ist ja für Sie ein durchaus positiver Begriff. Warum?
Naja, das ist meine Geschichte. Also ich bin 1945 geboren. Gezeugt wurde ich nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Da hat mein Bruder ist 36 geboren, einfach verstanden, eine neue Hoffnung entsteht. Und übrigens für alle Pazifisten, wenn man sagt, Militärinterventionen haben nie was Positives gebracht, Einspruch euer Leben, ohne die Intervention der Alliierten an der Normandie wäre ich nicht geboren. Also wenigstens eine positive Konsequenz aus so einer Militärintervention. Klammer zu. Aber als ich dann auf die Welt kam, hätten meine Eltern mich als Franzose erklären können. Aber sie waren unsicher, ob sie in Frankreich bleiben wollen. Meine Mutter wollte eher nach Israel, mein Vater vielleicht nach Amerika. Sie sind weder nach Israel noch nach Amerika. Und da war ich plötzlich staatenlos, weil ich nicht als Franzose erklärt wurde. Und dann, Jahre später, ich war 13, meine Mutter musste nach Deutschland zurück. Sie waren getrennt eigentlich, mein Vater war sehr krank und meine Mutter wollte ihn dann pflegen. Ich war immer noch staatenloser und mein Vater hat mir gesagt, wenn du aber nicht zum Militärdienst willst. Und mein Bruder in Frankreich, Franzose, war gerade im Militär 2 Jahre lang. Und dann hast du einen guten Freund in der deutschen Regierung, der heißt Franz Josef Strauß. Denn Franz Josef Strauß hatte damals einen Erlass formuliert, dass Kinder von Verfolgten nicht zur Bundeswehr müssen, wenn sie nicht wollen. Also bin ich Deutscher geworden, um nicht zur Bundeswehr zu gehen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Deutschen, der Deutscher geworden ist, um nicht zur Bundeswehr zu gehen. Das gibt es nicht. Ja? Man hat vielleicht, war Deutscher und wollte nicht zur Bundeswehr, aber so. Und dann war ich plötzlich Deutscher, aber ich war kein Deutscher. Ich war genauso Franzose, aber ich war nie nur ein Franzose. Also ich war der, wie soll ich sagen, ich war der deutscheste Franzose und der französischste Deutscher. Und so ist es dann, dass ich gesagt habe, das mit dem Vaterland ist Unsinn für mich, gibt keinen Sinn, außer ich will nicht lügen, außer im Sport. Ich bin immer für Frankreich. Aber das sind so die Widersprüche, die es nur gibt. Und dann wurde dann später, als ich Europaabgeordneter, könnte ich eher sagen, mein Vaterland ist eher Europa und meine Heimat ist Frankfurt, weil dort lebt meine Familie, leben meine Freunde, dann habe ich Heimatsgefühle. Aber Heimatsgefühle sind nicht nationale Gefühle.
Und ist es nicht für Sie besonders irritierend, dass der Nationalismus einen solchen Rollback erlebt, dass sich auch Europa, das große Projekt Europa gewissermaßen wieder vereinzelt in alle Nationalstaaten sich zurückziehen auf ihre Eigenstaatlichkeit?
Ja und nein. Ja und nein. Ja, Sie haben völlig recht. Ich glaube, wir haben nicht, also wir oder viele haben nicht verstanden, dass noch nie Europa so notwendig ist wie jetzt. Denn angesichts von Trump, Putin, Xi, also von diesen großen Menschen, werden wir die Formen, die Ideen, den Wunsch, so zu leben, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es entwickelt haben, nicht können, wenn wir das nur national verteidigen. Deutschland in der Welt ist gar nichts. Frankreich in der Welt ist gar nichts. Luxemburg in der Welt ist gar nichts. Malta in der Welt ist gar nichts. Und so weiter und so weiter. Aber zusammen können wir dann wirklich ein anderes Projekt entwickeln gegenüber den totalitären Mächten wie Russland, China oder heute sich entwickelnden Amerika. Und dann aber, ja, viel Kritik an Europa, aber wir dürfen eins nicht vergessen. Die Engländer konnten mit dem Brexit aus der Europäischen Union austreten. Gut war das für die nicht. Viele bereuen das heute. Aber wir haben in Europa etwas geschaffen, was unglaublich ist. Und das war der Wille einzelner Politiker. Am Ende, das waren Kohl und Mitterrand, Sie kennen die zwei ehrbaren Grünen, ja. Die haben es geschafft, mit dem Euro eine Einheit in Europa zu formen, aus der man nicht einfach austreten kann. Frau Meloni, die hat gesagt in ihrem Wahlkampf, ich will auf dem Euro austreten, ich will die Europäische Union kaputt. Macht sie das? Nein, weil sie weiß, sie kann nicht aus Europa. Und morgen kann man die Franzosen, auch wenn Frau Le Pen, ich hoffe es nicht, aber alles kann passieren, an die Macht kämen in Frankreich. Sie kann nicht aus dem Euro. Das heißt, unsere Zukunft ist Europa. Es hängt von uns ab, wie wir Europa gestalten. Und wir müssen das viel offensiver machen und mit viel mehr Selbstbewusstsein, als wir es heute machen.
Ich hoffe, dass wir noch Gelegenheit haben werden, mit Hasnain Kasim auch über Europa zu sprechen. In einer neuen Biografie über den Lyriker und Shoah-Überlebenden Paul Celan, da gibt es eine Passage, wo beschrieben wird, dass er von seinem Fenster aus 1968 in Paris, Sie wissen, Paul Celan ist nach Paris geflohen, hat dort Exil gesucht, die Barrikaden sehen konnte und auch sie hat Reden hören am Denkmal von Georges Danton am Saint-Germain-Boulevard. Und damals schon einen wachsenden Antisemitismus gespürt hat und darüber beunruhigt war, dass beispielsweise auch L'Humanité, die Zeitung der französischen Kommunisten, keinen Widerspruch eingelegt hat gegen ihre Ausweisung.
Nein, sie haben es gefördert.
Sie haben es sogar gefördert. Haben Sie das damals auch als Antisemitismus wahrgenommen?
Ja und nein, ja und nein. Es geht noch besser über Celan. Er hat ein wunderbares Gedicht über mich geschrieben. Das ist kaum bekannt, aber Ich kann es nicht auswendig, um Gottes Willen, ja. Nur das ist so. Also, ja, natürlich hat nicht nur Paul Celan, sondern der Vater von Marine Le Pen hat mich eigentlich als Jude schon angegriffen, ja. Und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei hat mich gesagt, ich greife die französische Arbeiterklasse, der deutsche Anarchist, aber der Unterton war der deutsche Jude. Und das war schon antisemitisch. Aber als ich ausgewiesen wurde, haben mehr als 100.000 Menschen aller Schattierungen, Frauen, Männer, Weiße, Dunkle, Muslime, Protestanten, haben in Paris demonstriert unter der Parole, wir sind alle deutsche Juden. Das war die schönste, die größte multikulturelle Demonstration, an der ich mich erinnern kann, weil sie so solidarisch waren. Und deswegen fand ich das damals nicht so schlimm, weil ich fand, die Solidarität, die mir entgegengekommen ist, war stärker als diese antisemitischen Untertönen von Kommunisten oder von den Rechtsradikalen.
Ja, von beiden Seiten, interessanterweise, ja. Rechts wie links. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dieser Ruf, der Sie eben zu so einer Galionsfigur machte, wir sind alle deutsche Juden, dass Sie das auch irritierte, diese Rolle, die Sie plötzlich wider Willen hatten in den Studentenrevolten 1968.
Naja, es war ja die Zeiten, also entschuldigt den Vergleich, der großen Revolutionären, also Che Guevara, Fidel Castro. Und irgendwie, wenn so Revolten sind, gibt es den Hang, Personen zu heroisieren. Und aus mich wollten sie dann so eine revolutionäre Galion machen, ein Berufsrevolutionär. Ich war dann der französische Che Guevara, ja. Dann konnte man Poster von mir haben und so weiter. Aber das war ich nicht. Ich wollte eine andere Gesellschaft. Ich wollte mit anderen die Welt feiern, aber ich wollte auch leben. Ich wollte auch meine Freiheit halten, meinen Spaß haben. Und deswegen konnte ich mit dieser Rolle, die mir zugeschoben wurde, nichts anfangen. Ich wurde dann aus Frankreich ausgewiesen und das hat mir das Leben gerettet. Weil dann musste ich nach Deutschland, musste ich mich neu erfinden, neu wurzeln. Und klar, dazu kam auch, dass ich mich verliebt hatte in Deutschland. Alles ergab dann, dass ich im Grunde genommen meine Rolle dann wieder neu selbst definieren konnte und nicht nur die lachende Ikone des Mai 68.
Sie haben ja auch, als es darum ging, die Grünen zu etablieren, auch aus der APO rauszuholen, aus der außerparlamentarischen Opposition, waren Sie derjenige, der Joschka Fischer gewissermaßen auf die Karriereleiter gehoben hat, aber Sie selber wollten diesen Weg nicht gehen.
Ja, das ist so eine Spielerei gewesen vom Joschka. Zuerst war er gegen die Grünen, aber dann hat er verstanden, dass die Perspektive richtig war. Und Joschka ist ein richtiger Machtmensch gewesen, oder bis heute. Er wollte Macht, was nicht negativ ist. Wenn man Politikerin oder Politiker sein will, muss man Macht wollen. Und ich bin anders, das heißt nicht besser. Aber ich bin anders. Ich will keine Macht, ich will Einfluss. Weil Macht, das heißt am Ende, was Joschka fabelhaft gemacht hat als Außenminister, Minister sein ist kein Leben. Sie müssen immer mit Bodyguards, können auch Frauen sein, aber sie sind immer eingespannt. Sie haben keine Freiheit. Sie können nicht einfach mal ins Kino gehen oder sagen, jetzt fahre ich eine Woche mit meiner Frau weg oder das. Nein, sie sind von einem politischen Rhythmus gefangen. Dafür haben sie Macht. Dafür können sie viel entscheiden. Das muss man wollen. Aber ich habe gesagt, und deswegen das war das Europaparlament für mich so toll. Weil das war ein Ort, wo ich Einfluss haben konnte, wo ich mit allen diskutieren konnte, von allen Parteien frei sein konnte und trotzdem politisch was bewirken.
Auch das ist eine tolle Lektüre-Erfahrung, dass Sie das Europaparlament so schildern, als wäre es der beste Ort der Welt. Und tatsächlich hat es aber ja gar nicht so einen guten Ruf. Wie kommt das?
Naja, weil wir erstmal in die politische Öffentlichkeit, wir sind es gewohnt, Parlamente zu beurteilen, wie man die nationalen Parlamente beurteilt. Was die vielen, erstmal wenn sie Journalistinnen oder Journalisten in Brüssel sehen, versuchen sie mal bei ihren Zeitungen oder Medien etwas unterzubringen. Ach Quatsch, Europa interessiert niemand. Europa ist langweilig. Europa ist das nicht, ist jenes nicht. Das ist erstmal eine Sache. Aber sonst, sie haben in Europa 27 Länder. Das heißt, sie haben Abgeordnete aus 27 Ländern. Und erstmal in Fraktionen, eine grüne Fraktion, ein Grüner oder eine Grüne aus Dänemark, Schweden oder Italien oder Frankreich oder Deutschland sind ganz unterschiedliche Typen von Politikerinnen und Politiker. Und das ist erstmal spannend. Wie kommt man zusammen? Wie diskutiert man miteinander? Und dann haben sie aber auch die Möglichkeit, oder im Parlament gibt es nicht Regierung und Opposition. Jedes Gesetz, jede Direktive muss seine Mehrheit finden. Und deswegen müssen sie mit anderen verhandeln, mit anderen Parteien, mit anderen Politikern aus allen Ländern. Und das ist, wenn man sieht, es ist ein Raumschiff, stimmt. Das Europaparlament ist ein Raumschiff. Aber innerhalb des Raumschiffes ist es ein Ort, wo man unheimlich viel lernen kann. Lernen von anderen, lernen, wie sie denken, wie sie ticken, wovor sie Angst haben, warum sie Europa wollen. Und deswegen sage ich, es gibt nichts so faszinierend wie das Europaparlament, weil sie dort wirklich an der Entstehung politischer Gesetzgebung alle beteiligt sind und nicht nur als Parteimensch, sondern als europäischer Abgeordnete. Ah, wunderbar.
Begrüßen Sie bitte hier im Forum Offene Gesellschaft Hasnain Kasim. Hallo, toll, dass Sie da sind. Toll, dass Sie es geschafft haben. Wir machen noch ein bisschen, damit Sie wirklich ankommen können. Kehren wir nochmal zurück zum Judentum. Dani Cohn-Bendit, nach dem 7. Oktober 2023 mussten alle Jüdinnen und Juden gewissermaßen ihr Weltbild neu kalibrieren, sag ich mal. Innerhalb Israels, außerhalb Israels. Hannah Arendt hat gesagt, diesen berühmten Satz, wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen. Interessanter Aspekt auch, ihre Eltern waren mit Hannah Arendt befreundet. Sie hat sie auch als Kind und Jugendlichen sehr gemocht. Ist das ein Satz, der auch besonders nach dem 7. Oktober für Sie gewissermaßen ja auch Ihr Jüdischsein, Ihre jüdische Identität auch für Ihr Jüdischsein zutrifft?
Naja, ich habe es vorhin erzählt. Meine jüdische Identität, weil sie keine religiöse ist, hat etwas mit der jüdischen Geschichte, mit der Geschichte auch der verschiedenen Wellen von Vernichtung, die Juden erleben mussten, zu tun. Und natürlich der 7. Oktober, der 8. Oktober war für viele von uns schon wieder, sollen wir wieder vernichtet werden. Das war, und was aber grausam war am 8., am 9., am 10. Oktober, war ja, dass in unserer Umgebung, nicht die engsten Freunde, aber in der politischen Umgebung viele gesagt haben, ja, es war schlimm, aber. Irgendwie klang immer, aber ihr seid selbst schuld. Irgendwie. Israel, die Israelis sind selbst. Und dieses Aber war für mich grauenhaft. Das heißt, dass die Menschen da nicht einfach sympathisieren können, Empathie haben können mit dem, was in Israel passiert ist und mit dem, was dann wir alle gefühlt haben. Diese Ängste, die wieder mobilisiert wurden. Dieses Aber war für mich schrecklich. Und natürlich kann man sagen, später, um eine Brücke zu bauen, finde ich, dass es auch zu dem, was Israel in Gaza gemacht hat, es auch kein Aber gibt. Es ist nicht, weil es den 7. Oktober ist, kann es kein Aber, indem wir sagen, ja zu Israel, aber so nicht, ohne Aber. Und alle Seiten, die immer nur argumentieren mit Aber, sind für mich auf dem falschen Trip. Und das war nach dem 7. Oktober das, was viele von uns empfunden haben.
Treffen sich treffen sich ein Jude und ein Muslim auf der Leipziger Buchmesse. Der Satz wird nicht wahrer, auch wenn Hasnain Kasim jetzt bei uns ist. Denn, Herr Kasim, ein überraschender Satz in Ihrem Buch mit dem Titel Der Islam und ich lautet: Der Satz, ich bin kein Muslim, trifft auf mich zu. Sie sind kein Muslim, aber Sie haben einen gewissen, und ich benutze hier einen Begriff von einer hochgeschätzten Kollegin, Sie haben einen gewissen Migräne-Hintergrund. Bei Ihnen ist es ein muslimisch, konkreter, ein schiitischer Migräne-Hintergrund. Erklären Sie mal bitte.
Das liegt daran, dass meine Eltern aus Nordindien, Pakistan stammen. Mein Vater ist in den 60er Jahren aus dieser schiitischen Familie heraus dann nach Deutschland migriert, ist zur See gefahren, hat sich dann vom Matrosen bis zum Kapitän hochgearbeitet. Meine Mutter kommt auch aus einer schiitischen Familie, ist also auch gebürtig Muslimin, schiitisch. Und meine Eltern sind in den 80er Jahren in diesem kleinen Dorf Holland-Twillenfleet, in dem ich groß geworden bin, das sehr evangelisch-lutherisch ist, konvertiert. Und da war ich
zum
evangelischen Christentum. Und ich war qua Geburt sozusagen Muslim, schiitisch, habe aber von Anfang an eigentlich das Christliche gelebt, weil ich im evangelischen Kindergarten war. Es gab da in diesem Dorf nur einen Kindergarten, das war der evangelische. Ich hatte gar keine Wahl, entweder in den oder in keinen. Ich habe dann wie alle anderen Kinder am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen, habe mit großem Spaß den Dunklen der Heiligen Drei Könige beim Krippenspiel gespielt.
Sie hätten auch gerne mal Jesus Christus gespielt.
Ich wäre viel lieber Jesus gewesen, aber das durfte, naja, ist okay, ich habe es mit Fassung getragen. Und meine Eltern sind dann konvertiert und damit natürlich auch meine Schwester und ich. Und ich bin dann getauft und später dann konfirmiert und habe dann aber mit 19, also als Erwachsener, als junger Erwachsener entschieden, es zerren so viele Kräfte an mir, die islamische Verwandtschaft, die das nicht verwindet, dass meine Eltern konvertiert sind. Das war immer so ein Nicht-Thema. Dann die Kirche mit der Institution hatte ich so schon meine Schwierigkeiten. Mit den Werten komme ich sehr gut klar. Das ist mir immer noch am Herzen. Dann bin ich ausgetreten. Und ich bin, seitdem ich 19 bin, also den größten Teil meines Lebens, konfessionslos, aber nicht Atheist. Viele Leute denken immer, wenn man konfessionslos sei, sei man Atheist. Ich bin gläubig und mein Glaube ist sehr nah dem evangelisch-lutherischen. Ich würde sagen 97,5% und 2,5% ist schiitischer Islam.
Ich erinnere mich an eine Beschreibung von Ihnen, Herr Cohn-Bendit. Wir haben mal über Europa gesprochen und da sagten Sie, naja, aber wenn wir jetzt Europa religiös definieren, was ist denn mit denen, die gar nichts sind?
Ja, das ist das, was mich ärgert, wenn man Europa jüdisch-christlich und so weiter, ey, aber das hat mit mir nichts zu tun, auch wenn ich Jude bin, aber ich definiere es anders, ja. Also ich finde, in aller Ehren, Sie glauben, wunderbar, das muss gut tun. Aber es gibt viele Menschen, die nicht glauben. Und ich finde, wir sollen die Nichtgläubigen, die Atheisten, wir sollen akzeptieren in Ruhe und Gelassenheit, dass es Menschen gibt, die die Religion vielleicht nicht ausüben, aber glauben, wunderbar. Und die Gläubigen, die sollen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht glauben.
Absolut, da bin ich ganz Ihrer Meinung.
Ja.
Also Religionsfreiheit bedeutet ja die Freiheit der Wahl der Religion. Es bedeutet auch die Freiheit zu wechseln. Und es bedeutet auch die Freiheit, nicht zu glauben.
Das ist das Problem vom Islam heute. Ein Problem. Ja, das ist Ihr Buch. Ja?
Also, ja.
Ja, das ist genau das. Denn ja, zu wechseln,
ja, ist schon ein Problem.
Ist schon ein Problem, ja.
Ja. Ja. Und nicht zu glauben auch.
Warum war es Ihnen so sehr ein Anliegen, Hasnain Kasim, jetzt ein Buch über Ihre Beziehung zum Islam zu schreiben?
Das hat auch mit dem 7., 8. Oktober 2023 zu tun, weil ich mich sehr scharf öffentlich positioniert habe in diesem ganzen Thema und es unerträglich fand, ebenfalls dieses Aber, es unerträglich fand, wie das, was die Hamas, eine Terrororganisation, veranstaltet hat, verniedlicht wird zu einer Widerstandsbewegung, irgendwie auch berechtigt, kann man ja irgendwie auch verstehen, dass das so ist. Die Historie, die Geschichte reicht viel weiter zurück, all diese Verharmlosungen. Und dann wurde mir sehr oft gesagt, ich sei ein Islamhasser, ein Islamfeind, ein Verräter, all diese Dinge. Und ich wolle Geld machen mit dem Thema, deswegen würde ich mich so positionieren, als Islamkritiker verdient man ja angeblich ganz viel Geld, hieß es. Mal schauen, ob das stimmt. Aber ich nehme mir Kritik zu Herzen. Ja? Und dann habe ich darüber nachgedacht, stimmt das eigentlich? Was sehe ich kritisch? Ich habe immer schon sehr kritisch vieles gesehen. Auf der anderen Seite auch wohlwollend, weil meine Familie ist ja muslimisch. Und ich habe viele Jahre in islamischen Ländern gelebt, in Pakistan, in der Türkei, als Korrespondent für den Spiegel. Also ich habe viel Positives auch erlebt. Und ich wollte jetzt einfach mal mich selbst verorten und positionieren und warum ich das kritisch sehe. Und das sind, um es ganz kurz zu machen, natürlich meine familiären Erfahrungen mit einer zum Teil sehr konservativen Verwandtschaft. Es sind die Erfahrungen, die ich als Reporter gemacht habe. Ich kann nicht aufzählen mehr, nicht, da reichen zwei Hände, nicht, an wie vielen Tatorten von Terroranschlägen ich war, ja, wo Leute umgebracht wurden, Selbstmordattentäter, eine Gruppe von Bewaffneten in einer Schule, 90 Kinder umgemäht und so. Alles immer islamisch motiviert. Und dann immer der Spruch, das hat aber mit Islam nichts zu tun. Das hat mich auch immer also wirklich verärgert. Und all diese Gemengelage, das private Erleben, das Aufwachsen in Norddeutschland, wo die Menschen natürlich auch eine sehr einseitige, aber oft auch wohlwollende Sicht auf den Islam haben, teilweise sehr kritisch, das hat mich dazu veranlasst, das aufzuschreiben.
Der ehemalige Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten aus Frankfurt am Main, was sagt er dazu?
Naja, das ist genau das Interessante, das Faszinierende. Ich glaube, Deutschland hat ein großes Problem, und es ist nicht leicht zu lösen, nämlich eine neue Religion zu integrieren. Weil im Grunde genommen, es ist ja nicht so, dass die katholische Kirche, auch die protestantische Kirche oder das Judentum anderswo, dass sie so aus freien Stücken gesagt, ja, ja, wir müssen Staat und Religion trennen. Das war ein harter Kampf. Das waren Jahrhunderte Kämpfe. Tote hat es gegeben, ja. Also, und ich kann mich an eine kleine Geschichte erinnern, weil sie Multikulti sagt. Also Stadtverordnetenversammlung Stadt Frankfurt. Ich bin Dezernent für multikulturelle Angelegenheit. Ich weiß nicht, worüber wir sprechen. Ich spreche dann über die Integration, die Probleme mit dem Islam und so weiter. Da kommt der Vertreter der CDU, ein älterer Herr, Herr Magen, sehr gläubig, sehr nett und sagt, Danny, sagen alle Danny zu mir von der Bühne. Also Danny, das Problem sind nicht die Migranten, das Problem ist der Islam. Denn der Islam erkennt nicht die Gleichheit von Mann und Frau. Ich bin an die Bühne und habe gesagt, oh lala, danke. Ich habe mich 30 Jahre gefragt, was haben wir 68er verändert? Dass ein gläubiger Katholik mir erzählt, dass die Basis der Demokratie die Gleichheit von Mann und Frau ist, das hätte er in den 60er Jahren nicht gesagt, weil das nicht der Fall war. Gott sei Dank, Halleluja, Inshallah, wir haben gewonnen. Und das ist das Problem der multikulturellen Angelegenheit, der Gesellschaft. Anzuerkennen, dass wir hier, und das sind die Menschen, die hierher migrieren, dass wir hier einen gesellschaftlichen Stand haben, der erkämpft wurde und nicht vom Papst gegeben.
Ja, aber darf ich darauf... Ich habe schon den, also ich stimme dem zu, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, vor allem in den zurückliegenden Jahren, diesen erkämpften Stand wieder aufgeben. Ja. Es wird immer weniger. Und was mich erschreckt, und auch das war ein Grund, weswegen ich das Buch geschrieben habe, auf der einen Seite sehe ich die Rechtsextremisten, die sagen, der Islam, die Muslime, alle raus, millionenfache Remigration, was unfair ist gegenüber sehr vielen Menschen, die hier leben und einfach ihr friedliches Leben leben. Aber dann erstaunt mich sehr, was von der politisch Linken kommt. Nämlich all das, was wir erkämpft haben. Gleichberechtigung von Mann und Frau. Keine Diskriminierung von Schwulen, Lesben, also Homosexuellen, LGBTQ, all das. Plötzlich, wenn das von muslimischer Seite kommt, macht man mit. Ich habe noch nie etwas so Dummes gesehen wie Queers for Palestine.
Ja, absolut. Also, absolut. Das ist für mich, würden gehängt werden an die Eier.
Und es ist mir ein Rätsel, wie man so etwas machen kann. Ja. Und dann steht man da und sagt, ja, das ist so. Das sind die armen Haschall des globalen Südens, die armen Muslime. Da darf man nicht kritisieren. Ja, aber, wie kann das sein?
Ja, aber das hat eine alte Tradition bei den Linken. Wir waren mit Recht gegen den Imperialismus. Und dafür haben wir im Kopf genommen alle Totalitarismen. Es war richtig, gegen die Amerikaner zu sein, aber für den Vietcong, was hat das für eine totalitäre Gesellschaft? Kuba, totalitäre Gesellschaft. Algerien, totalitäre Gesellschaft. Willst du noch? Hast du noch? Ich habe noch mehr Beispiele. Das heißt, der Anti-Imperialismus, der nicht schaut, was für eine Gesellschaft entsteht, ist halb blind.
Ja. Aber ich habe es gerade vor ein paar Tagen in Wien erlebt. Ich lebe ja in Wien, in Österreich. Vor dem Stephansdom gab es eine Trauerkundgebung pro Khamenei. eine Trauerkundgebung für den gestorbenen Ayatollah, veranstaltet von einer Gruppe von Iranern und Iranerinnen, eben sehr konservativen und so, darf man. Das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Ich kritisiere das, aber das darf man. Dann waren ein paar Österreicherinnen und Österreicher dabei, Studentinnen und Studenten mit Palituch drum, machten mit. Dann trat der Organisator dieser Demo vor und sagte, Männer in diese Richtung, Frauen in diese Richtung. Und die österreichischen Studentinnen und Studenten machten mit.
Ja.
Und ich dachte mir, was genau lernt ihr in euren Gender Studies Seminaren eigentlich? Was ist da der Unterschied? Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr das mitmacht. Ja,
ja. Sie beschreiben, Herr Kasim, den Islam als Vogel, als bunten Vogel mit gebrochenem Flügel. Und Sie gehen dann schon an sehr pointierten Punkten rein. Humorfeindlichkeit, Kunstfeindlichkeit.
Sexualfeindlichkeit.
Sexualfeindlichkeit. Ist das wirklich Islam, diese Humorfeindlichkeit?
Na, es ist ein Teil des Islam. Ich sage ja, dieses Bild von dem bunten Vogel mit dem gebrochenen Flügel kommt von einem Mullah in einer kleinen, wunderschönen Moschee in Multan in Zentralpakistan. Ich war da, kam mit ihm ins Gespräch und dachte mir, den sehe ich nie wieder. Mit dem kann ich mal richtig kritisch über den Islam reden. So, und der war sehr offen und das war ein sehr fruchtbares Gespräch, ein tolles Gespräch, denn wir stellten fest, und deswegen muss man auch diese Seite sehen, der Islam ist ja in Wahrheit auch extrem kunstvoll. Es gibt wunderbare Poesie, muslimische, Rumi und so weiter, sehr viele Dichter. Es gibt wahnsinnig tolle islamische Musik, Qawwali, Sufi-Gesänge. Multan ist das Herz des Sufismus, deswegen wollte ich mit dem Mullah dann auch da sprechen. Und der sagte mir, ja, aber wir werden halt von sehr konservativer Seite, von rechter Seite, also muslimisch rechter Seite, bedroht, ja, und von der extremistischen Seite. Und das Negativbeispiel für mich par excellence ist Afghanistan, wo alles verschwindet. Keine Bilder mehr in der Öffentlichkeit, keine Musik, Frauen nicht mehr sichtbar. Also das ist wirklich, da wird alles kaputt gemacht, ja. Und es nehmen sehr viele Leute hin, entweder weil sie es für richtig halten oder auch weil sie verzweifelt sind und sagen, wir wissen uns nicht zu wehren. Und im Übrigen, wenn ich das noch als Einsatz sagen darf, das, was im Iran passiert ist, ja, 8. 9. Januar 2026, 30.000 bis 50.000, ich weiß nicht, wie viele Tausend Tote.
In 24 Stunden.
Das wird die Taliban oder hat die Taliban in Afghanistan massiv gestärkt. Weil die Menschen sehen, okay, das kann uns auch blühen, wenn wir auf die Straße gehen. Also diese Einschüchterung ist auch da.
Aber das stimmt. Das heißt, Religionen können sich radikalisieren. Politische Theorien können sich radikalisieren. Dann wird Stalin daraus oder wer auch immer. Religion, die jüdische Religion, Mehr Sharim, die jüdischen Orthodoxen, also der Vergleich zwischen radikalen Islamisten und jüdischen Orthodoxen, wie sie denn ist im Verhältnis zu den Frauen und so weiter, ist leicht zu machen. Ja? Und deswegen ist es auch ein Problem. Die Religion, der Katholizismus, das hat ein Jahrhundert gedauert, bis die Aufklärung die aufgeknackt haben. Wie lange wird es beim Islam? Das ist ja unser Problem. Es kann ja nur von innen sein. Es kann ja nicht sein, dass von außen wir sagen, also jetzt hört mal zu, ihr müsst jetzt mal ganz anders denken, ja. Und das ist meine Frage. Wie lange von innen, wann wird von innen der Islam, der Islamismus aufgeknackt?
Aber es gibt ja, Herr Cohn-Bendit, zum Beispiel Saudi-Arabien. Islamwissenschaftler sagen, Saudi-Arabien ist der große Modernisierer, ausgehend von den Golfstaaten, aber mit dem Ziel, ganz neue, auch geschäftliche Errungenschaften im Kontext auch Israels, Ägypten, Jordanien, dieses große IT-Plan in der Wüste von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen von Saudi-Arabien. Ist das für Sie etwas, wo Sie sagen, okay, da kann man mal hoffnungsvoll drauf gucken?
Also Hoffnung würde ich nie aufgeben, aber man muss ja in Saudi-Arabien schon klar machen, dass dieser Wandel, der da stattfindet, der ist nicht religiös motiviert, sondern der kommt aus einer rein ökonomischen Notwendigkeit heraus, ist mein Eindruck. Ich bin kein Saudi-Arabien-Experte, aber mein Eindruck ist, dass man das macht, weil man weiß, die Geschichte des Öls ist auserzählt bald. So, und Saudi-Arabien versucht jetzt ja auch interessant zu werden für Tourismus. Ich meine, wer wäre vor 10 Jahren nach Saudi-Arabien gereist? Heute gibt es da Influencer, die da massiv werben, das Land preisen. Und da muss man sich natürlich auch ein Stück weit öffnen, ein Stück weit ein liberales, schönes Gesicht zeigen. Was natürlich nichts daran ändert, dass immer noch freitags nach dem Freitaggebet auf dem Marktplatz dann die Leute, Mörder und so weiter, Verurteilte, mit dem Schwert geköpft werden. Also das findet immer noch statt.
Und es gab einen wunderbaren Film vor 10 Jahren mit dem Fahrradfahren. Mädchen und Fahrradfahren. Also
ja,
Saudi-Arabien verglichen zu den schwierigen Entwicklungen, die wir seit den 50er Jahren hier haben, ist noch, sagen wir, ganz schön noch in den 50er Jahren oder 40er Jahren, was die Geschlechterproblematik und die Freiheiten angeht. Sie sind wirtschaftlich modernisieren, ob sie gesellschaftlich so weit sind, da würde ich ein großes Fragezeichen setzen. Aber klar, das kommt. Ich will nur, wo sind die Kräfte, die die letzte Bastion dieser Religionsvorherrschaft auf die Menschen aufbrechen? Weil das braucht der Islam, genauso wie die Juden das auch gebraucht haben oder das Christentum aller Schattierungen.
Hasnain Kasim, Sie schreiben, ich sorge mich um unsere Freiheit. Nun ist die Frage, was können Journalisten, Intellektuelle wie Sie, was kann ein Politiker wie Danny Cohn-Bendit tun, damit wir ein besseres Verständnis auch für Radikalität von Religionen haben, dass wir das auch scharf kritisieren? Ja, was erhoffen Sie sich von Ihrer Intervention in Buchform?
Wissen Sie, als Autor bleibt mir nur die Kraft des Wortes, als Politiker auch. Mehr kann man nicht machen. Und da würde ich mir wünschen, und wir sehen das in den heutigen Tagen besonders deutlich, dass man natürlich kritisiert, was zu kritisieren ist, dass man nicht schweigt aus Angst, entweder ins rechte Eck gestellt zu werden oder sonst wie gelabelt zu werden. Und auf der anderen Seite aber auch nicht das bejubelt, sondern dass man eine differenzierte Kritik gibt. Und wir sehen das deswegen heute so gut, weil wir haben ja jetzt das Ende des Ramadan, Eid Mubarak, ja, allen, die hier muslimisch sind, ich bin's nicht, aber wer Fasten brechen oder wer das Ende feiern möchte, möge das tun. Jetzt sehen wir absurde Diskussionen, weil der Bundespräsident, der Bundeskanzler haben alle Eid Mubarak gratuliert heute, ja, bei X und auf anderen Kanälen. Die einen schreien Islamisierung, wo ich denke, meine Güte, wir haben nun mal einige Millionen Muslime hier. Natürlich sollen die ihr Fest hier feiern und natürlich darf man denen gratulieren, auch ein Bundeskanzler. Denn das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass auch Muslime sagen, das ist unser Bundeskanzler, das ist unser Bundespräsident, unabhängig jetzt von der Partei. Wir wollen, dass die sich zugehörig fühlen. Also finde ich das völlig in Ordnung. Und auf der anderen Seite sollte man aber da, wo es wirklich radikal, extremistisch wird, und da erleben wir, und das ist mein Punkt, wo ich sage, ich sorge mich um die Freiheit. Ich höre ja von vielen, vielen Lehrkräften, dass sie sagen, mir sagen die 3 muslimischen Schüler, ich lasse mir von der Frau nichts sagen. Es sagen muslimische Jungs in der Schule, wie kleidest du dich denn zu ihren Mitschülerinnen? Es gibt Väter, die sagen, meine Tochter darf nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. All diese Dinge, da müssen wir, glaube ich, sehr zunächst mal freundlich, aber klar sagen, so läuft das bei uns nicht. Und da weiß ich nicht, was Sie jetzt mit Integration, weil Sie sagten, wer sich in wen integrieren muss. Da ist für mich klar, wer sich in welche Richtung integrieren muss.
Wir haben in einem anderen Buch, was ich mit Klaus Leggewi gemacht, wir haben da versucht, so eine Erklärung zu machen. Also wenn jemand hierher kommt, sollte er dies, und was soll das so mit Ihnen diskutieren? Was ist die Geschäftsbedingung des Zusammenlebens? Das gehört hier dazu. Und natürlich, multikulturelle Gesellschaft ist nicht, jeder Verein macht, was er will und hat seine eigene Gesetzgebung. Übrigens, Erdogan hatte mich am Anfang eingeladen zu sich nach Istanbul. Er sagt, wunderbar, multikulturell meine ich auch. Wir Muslime entscheiden für uns, ihr die anderen entscheiden. Sag ich, nee, so läuft es nicht, lieber Erdogan. Und ja, wir haben grundsätzlich die Basis unserer Demokratie ist das Grundgesetz. Das heißt, die Freiheiten, die das Grundgesetz uns garantiert. Und alle, die herkommen, müssen einfach wissen, sie kommen in diesem Land mit diesen Gesetzen. Und wenn es ihnen nicht gefällt, was ihr gutes Recht ist, müssen sie woanders gucken. Also ich bin da ganz hart, denn wir können doch nicht rückwärts gehen. Du hast es gesagt, Religionsfreiheit. Wenn wir jetzt anfangen zu sagen, nee, wenn die nicht wollen, dass die Kinder, man kann ab 14 Jahre hier in Deutschland austreten. So, und dann kann man auch aus den muslimischen Religionen austreten. Das müssen alle akzeptieren, sonst müssen sie woanders hingehen.
Also, Das freie Wort, das offene und das kritische und engagierte Wort, das haben Sie jetzt hier erlebt beim Forum Offene Gesellschaft. Ich danke ganz herzlich Dani Kuhn-Bendit und Hasnain Kasim für das intensive Gespräch. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und Weiterdenken. Danke sehr.
To be or not to be free, so der Titel des Gesprächs mit Dani Kuhn-Bendit und Hasnain Kasim am 20. März 2026 auf der Leipziger Buchmesse beim Forum Offene Gesellschaft, frei nach Shakespeare. Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenserfahrungen sind sie sich einig, dass wir die erkämpften liberalen Freiheiten wie die Gleichberechtigung der Geschlechter verteidigen müssen, auch gegen religiöse Fanatiker, die im Namen des Islam Unterwerfung fordern. Es geht um unsere Freiheit, betont Hasnain Kasim. Auch um die Freiheit von jeder Religion, sagte Dani Kuhn-Bendit. Die Bücher der beiden kann ich nur empfehlen. Erinnerungen eines Vaterlandslosen von Dani Kuhn-Bendit und Marion van Rentere-Gem ist im Verlag Jacobi und Stuart erschienen. Der Islam und ich von Hasnain Kasim bei Penguin. Und den zweiten Gedanken können Sie auch abonnieren, zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App.